Tino Chrupalla war bei Karin Mioska und was soll ich sagen, es war eine absolute Vollkatastrophe. So wie Karin Mioska sich hier verhalten hat, aber auch ihre beiden Gäste, die dazu kamen, die Wirtschaftsweisin Veronika Grimm und Michael Brücker, der Chefredakteur von Table Briefings. Wenn man sich das anschaut, diese Sendung, dann kann ich mir sogar vorstellen, dass es der AfD für die nächste Umfrage vielleicht sogar einen Prozentpunkt gebracht hat. So sehr wie sie bei Robert Habeck auf Kuschelkurs war und ihm fast um den Hals gefallen wäre, so sehr hat sie sich ablehnend feindlich, fast boshaft und ich würde sogar sagen ein Stück weit respektlos gegenüber Tino Chrupalla hier verhalten. Ich habe mir die Sendung komplett angesehen, es war kein Spaß, es war sehr anstrengend, aber damit ihr es nicht tun müsst, hier eine Einordnung der für mich wichtigsten oder relevantesten Punkte. Ich habe mir gedacht, ich mache eine Art echten Faktencheck zu der Sendung. Da der Faktencheck vom NDR, den es gibt, irgendwie bei 22 Minuten der Sendung aufhört. Und erst dann wird es richtig interessant, wenn Karin Mioska mit einer besonders dreisten Lüge um die Ecke kommt. Ja, es fängt damit an, dass Tino Chrupalla gefragt wird, ob der verurteilte Straftäter Donald Trump eine Chance bei der AfD hätte. Schließlich gäbe es ja viel juristischen Trubel, alleine aus der Woche, in der die Sendung dann eben kam, um einzelne AfD-Funktionäre.
Herr Chrupalla, wenn einer wie Donald Trump zweimal von einem Gericht letztinstanzlich zu einer Geldstrafe verurteilt wurde, könnte der was werden in der AfD?
Als Beispiel bringt Karin Mioska dann allen Ernstes dieses Wahlplakat hier an.
Der Brandenburger AfD-Landtagsabgeordnete Wilko Möller muss sich vor dem Landgericht Frankfurt oder wegen des Vorwurfs verantworten, ein Wahlplakat aus dem Wahlkampf 24 mit Hitlergruß bedruckt zu haben.
Zum Thema mit dem Wahlplakat habe ich bereits ein eigenes Video gemacht und die Doppelmoral anhand eines absolut identischen CDU-Plakats deutlich gemacht. Die Kampagne der CDU-Datteln ist übrigens immer noch online. Ich habe den Fall in NRW bei der Polizei angezeigt, als ich das Video damals gemacht habe. Bisher gab es noch keine Rückmeldung dazu. Sobald die kommt, werde ich es euch selbstverständlich wissen lassen. Aber ich habe damals viele Kommentare gelesen, als es hieß, ja, warum zeigt das denn keiner an? Und das muss doch endlich mal jemand irgendwie, man muss sich ja irgendwie dagegen wehren. Und dann dachte ich mir, hey, dann bin ich eben derjenige, der hier Strafanzeige stellt. Das eine soll ein Hitlergruß sein, das andere aber nicht. Entweder ist das Team hier rund um Karin Mioska vollkommen unfähig, dass sie das nicht mit aufgreifen, oder sie sind ein Stück weit bösartig. Die Entscheidung überlasse ich dem Zuschauer. Dasselbe gilt übrigens für den Vorwurf, den man hier gegenüber Björn Höcke äußert.
Und gegen den Thüringer AfD-Landeschef Björn Höcke prüft mal wieder die Polizei eine Ermittlung, eine mögliche Straftat, weil er diese Woche im Thüringer Landtag erneut eine SA-Parole verwendet hat, wegen der er schon mal zu einer Geldstrafe verurteilt wurde.
Die Polizei ermittelt schon wieder gegen ihn, weil er im Landtag in einer Rede die verbotene SA-Parole Alles für Deutschland verwendet hat.
Herr Präsident, sehr geehrte Damen und Herren, Herr Liebscher, wer will Millionen deutsche Staatsbürger vertreiben? Ich darf Sie jetzt keinen Lügner nennen, weil ich sonst wahrscheinlich einen Ordnungsruf vom Präsidenten bekomme, aber ich darf Lügner denken. Herr Bühl, auch Sie darf ich nicht Lügner nennen, aber auch Sie darf ich als Lügner denken. Wann habe ich wo gesagt, dass ich Deutschland nicht verteidigen würde? Wann habe ich das wo gesagt? Ich habe lediglich einer wachsenden Gruppe von Menschen draußen im Land eine Stimme gegeben, die sich sagen, warum soll ich diesen Staat verteidigen, der nicht mehr willens und in der Lage ist, die Sicherheit von mir und meiner Familie zu gewährleisten. Und zum verurteilten Straftäter, sehr geehrte Damen und Herren, ich bin zeit meines Lebens nie mit Recht und Gesetz in Konflikt gekommen. Bin dann 2021 bei einer Landtagsrede zu einem in einer freigehaltenen Ende folgendermaßen gestalteten Rede oder Wendung gekommen, weil das Motto der Parteifreunde war, alles für unsere Heimat. Und diesen Dreiklang habe ich spontan durchdekliniert in einer freigehaltenen Rede. Alles für unsere Heimat, alles für Sachsen-Anhalt, alles für Deutschland. Dafür bin ich rechtskräftig verurteilt worden. Aber diese rechtskräftige Verurteilung vor einem deutschen Gericht, sehr geehrte Kollegen Abgeordnete, ist weniger Beleg dafür, dass ich kriminelle Energie habe, sondern vielmehr dafür, wie bedroht die Meinungsfreiheit.
Kommen Sie bitte zum Ende, Herr Abgeordneter Höcke.
Können Sie sich nicht durchsetzen? Ist Ihnen das egal oder finden Sie es gut?
Frau Mioska, dann müssten Sie dazu wirklich mit Björn Höcke reden und auch diese Fragen stellen. Nee, ich kann nicht.
Sie sind
ich
Parteichef.
Ja, natürlich bin ich Parteichef. Ich kann nicht beantworten. Er hat das in dieser Rede nochmal in diesem Kontext erwähnt, auch im Zusammenhang dieser Aussagen und auch erklären wollen, wie auch dort der Staat, der Rechtsstaat agiert hat, inwieweit das verboten sein soll. Das werden jetzt die Gerichte oder beziehungsweise wird geprüft. Wie gesagt, ich halte es von der Indemnität, die man im Landtag hat, auch im Bundestag im Übrigen, die freie Rede, die geschützt werden darf, für wirklich rechtlich schwierig, dass diese Rede überhaupt beanstandet wird.
In Thüringen gibt es laut der Verfassung, und das hat ja Tino Chrupalla auch richtigerweise angesprochen, die Indemnität. Bedeutet zusammengefasst, Abgeordnete, Politiker dürfen für Aussagen, die sie in ihrer Funktion als Politiker, beispielsweise im Plenum in einer Rede, Aussagen, die sie dort tätigen, dürfen sie nicht rechtlich zur Verantwortung gezogen werden. Mittlerweile hat übrigens die AfD Strafanzeige gegen die Polizei gestellt, aufgrund der möglicherweise politisch motivierten Strafverfolgung von Björn Höcke. Auch wie es da weitergeht, wird sich noch zeigen. Übrigens wird aktuell auch gegen mich von der Schweriner Staatsanwaltschaft hier ermittelt, weil ich die Parole Alles für Deutschland oder die SA-Losung mehrfach auf der Plattform X zitiert habe, sogar in Anführungszeichen, alles im Rahmen meiner journalistischen Arbeit. Ich war damals auch beim Höcke-Prozess in Halle mit dabei und habe viel darüber berichtet, habe auch währenddessen aus dem Gerichtssaal heraus meine Beiträge dazu auf X verfasst. Und die Staatsanwaltschaft scheint das aber nicht so wirklich zu interessieren. Sie haben sich einfach drei Beispiele rausgesucht, in denen ich diese Parole eben zitiert habe. Und jetzt darf ich mich rechtlich mit mehreren tausend Euro Anwaltskosten dagegen wehren. Aber ja, die bösen Straftäter, die sitzen eigentlich alle in der AfD. Mioska kann einen hier ein Stück weit nur wütend machen. Jeder in Deutschland verwendet anscheinend willkürlich diese Parole, ob das der Spiegel ist, ob das bestimmte Politiker sind, ob das irgendwelche Werbeslogans sind. Es geht aber sogar noch weiter, ja. Die Öffentlich-Rechtlichen, wie beispielsweise hier mit für das Monitor-Format Georg Restle, aber auch Spiegel- und Sterncover oder irgendwelche Faschingshansel, sie nutzen am laufenden Band Hakenkreuz oder andere verbotene Symboliken. Aber Björn Höcke darf nicht mal mehr über seine äußerst fragwürdige Verurteilung sprechen. Scheint mir auch eine gewisse Doppelmoral zu sein, auf die man hier anscheinend keinen großen Wert legt oder das einfach billigend in Kauf nimmt. Nachdem es nun die ersten paar Minuten um absolute Nichtigkeiten ging, kommt Mioska zum ersten relevanten Punkt und Vorwurf, nämlich dem Skandal der Vetternwirtschaft in Sachsen-Anhalt. Der Vorwurf hier an dieser Stelle explizit gegenüber Ulrich Siegmund und eben seinen Vater.
Es gibt noch einen Vorwurf diese Woche, den ich Ihnen nicht ersparen kann, nämlich der Vetternwirtschaft in Sachsen-Anhalt. Da ist der Vater des Landesvorsitzenden Ulrich Siegmund mit 7.725 Euro monatlich bei dem Bundestagsabgeordneten Thomas Korell angestellt. Welche Qualifikation hat wohl der Vater, dass der für 90.000 Euro im Jahr im Bundestag arbeiten kann?
Ja, auch das müssten Sie den Herrn Siegmund natürlich fragen, welche Qualifikation.
Also Sie wissen es nicht.
Normal. Erstens mal ist dort nichts Rechtswidriges. Es ist von der Bundestagsverwaltung dieser Arbeitsvertrag auch bestätigt worden. Und der ist auch geprüft worden, auch das Gehalt ist geprüft worden. Und von daher kann ich dort nichts Rechtswidriges sehen.
Sie haben absolut recht, aber können Sie verstehen, dass da ein Störgefühl entsteht bei den Wählern, dass wenn Familienangehörige hier und dort einfach beschäftigt werden?
Ich habe da auch ein gewisses Störgefühl, da will ich Ihnen ganz ehrlich sagen. Aber nochmal, es ist rechtens, es ist möglich. Es gibt bei anderen Parteien genau die gleichen Fälle, wo man auch natürlich Familienangehörige einstellen kann von anderen Abgeordneten. Das ist also möglich, wenn man diese Qualifikation hat. Ich will darauf Bezug nehmen, auf die Qualifikation. Und wenn man diese hat, kann man auch bei anderen Abgeordneten eingestellt werden.
Aber Sie wissen ja gar nicht, welche Qualifikation er hat.
Er ist Ingenieur, natürlich weiß ich das. Ich habe mich natürlich informiert, was er ist. Und damit hat er auch diese Gehaltsprüfung im Bundestag bei dieser Prüfung bestanden. Und von daher, wenn es nicht beanstandet wird und wurde, ist es auch dementsprechend rechtskräftig.
Ich selbst arbeite noch an einem sehr ausführlichen Beitrag rund um diese ganzen Fälle und Vorwürfe in Sachsen-Anhalt, um das Ganze einmal zusammenzufassen und vernünftig einzuordnen. Aber ein paar Worte an dieser Stelle dazu. Mal angenommen, es gibt in der eigenen Familie durchaus fähige Leute. Das kann auch der eigene Vater als Ingenieur sein, so wie hier Chrupalla das Ganze kommentiert. Dann kann es durchaus sinnvoll sein, diese Personen auch an anderer Stelle in der AfD einzustellen und beispielsweise dann als Referenten in einem Fachbereich arbeiten zu lassen. Dass das grundsätzlich einen faden Beigeschmack hat, wenn irgendwo in der Politik Familienangehörige arbeiten, das steht für mich außer Frage, aber das trifft auf jede einzelne Partei zu, das trifft auf die SPD, auf die CDU, auf alle anderen Parteien genauso zu, nur wird an der Stelle da weniger darauf hingewiesen bzw. gar nicht drüber gesprochen. Es wird der Eindruck von Vetternwirtschaft erzeugt und grundsätzlich gibt es daran für mich auch nichts schön zu reden. Aber ich würde sogar so weit gehen, dass man bei der AfD einen anderen Maßstab ansetzen muss und sollte. Und ich erkläre auch warum. Ein Punkt, den man bedenken sollte, ist das potenzielle Bewerberaufkommen für Stellen, für Posten innerhalb der AfD selbst. Allein im Bundestag gibt es mehrere Dutzend Stellen, teilweise bis zu 70, die unbesetzt bleiben, weil man kein geeignetes Personal findet. Gerade in Ostdeutschland wird die Partei immer mehr zur Volkspartei, also sie wird immer größer und auch da bleiben immer mal Stellen unbesetzt, weil es keine geeigneten Bewerber dafür gibt. Dann muss man sich auch noch überlegen, dass wir Organisationen haben, kriminell anmutende Vereinigungen wie das Zentrum für politische Schönheit, staatlich finanziert, die unter anderem auch versuchen, regelmäßig ihre Leute irgendwo bei der AfD einzuschleusen. Also auch das sollte man ein Stück weit im Hinterkopf behalten bei der Betrachtungsweise rund um diese ganze mögliche Vetternwirtschaft, dass die eigene Familie dort irgendwie arbeitet. Was ich bisher übrigens nicht gehört oder mitbekommen habe, und ich rede jetzt nicht von Jan Wenzel Schmidt und diesen Vorwürfen mit der E-Zigarettenfirma und irgendwelchen Minijobs als Gehaltserhöhung, da steht das Ganze außer Frage, sondern mal angenommen, da sind Leute in Arbeit, in Lohn und Brot gebracht worden und die machen nichts für die Funktion, für die sie angestellt wurden. Dann müssen wir gar nicht darüber diskutieren, dann handelt es sich definitiv um eine Art Korruption, so wie ich das für mich auf jeden Fall definieren würde, wenn jemand einen Posten hat, dafür bezahlt wird, aber eben in keinerlei Hinsicht tatsächlich irgendeiner Tätigkeit oder einer Arbeit nachkommt, dass diese Bezahlung dann irgendwie rechtfertigt. Es gibt überall geltende, rechtlich unproblematische bzw. einwandfreie Arbeitsverträge und die Menschen scheinen auch in diesen Positionen zu arbeiten. In der gesamten Berichterstattung darum, und korrigiert mir, wenn ich hier falsch liege, habe ich bisher kein einziges Mal mitbekommen, dass es tatsächlich darum gehen soll, dass ein Abgeordneter jemanden angestellt hat, nur auf dem Papier, der aber gar nichts in dieser Art und Weise, in dieser Tätigkeit ausübt oder irgendeine Arbeit tatsächlich nachgeht. Wenn das rauskommt, dann, wie gesagt, dann muss man darüber nicht diskutieren. Bisher ist das aber nach meiner Kenntnis nicht der Fall. Ich habe die Vermutung, dass dieser Skandal in Sachsen-Anhalt rund um Jan Wenzel Schmidt in der AfD die Partei dort die absolute Mehrheit und damit auch eine mögliche Regierung kosten wird. Die Schuld dafür tragen dann übrigens nicht die Medien, die das Ganze irgendwie aufgedeckt haben, sondern eben die Parteifunktionäre, die diese Entscheidung jeweils getroffen haben. Aber, und auch da muss man sich immer wieder überlegen, wird hier überall derselbe Maßstab angesetzt, also auch wenn Familienangehörige oder Familienmitglieder in irgendeiner Form in der SPD oder in anderen Parteien irgendwo arbeiten und angestellt sind, auch die Frage muss man sich stellen und auch wenn die Antwort darauf lautet, man schaut nur bei der AfD hin, auch dann haben die Medien hier eine gewisse Verantwortung mitzutragen. Von allen Skandalen übrigens, die es rund um die AfD, egal in welchem Landesverband oder auf Bundesebene oder sonst wo, in den letzten Jahren gab, ist das für mich zur Abwechslung mal oder hat das Potenzial, ein echter Skandal zu werden. Es ist aber, kommen wir zurück zur Sendung nochmal, es ist nicht nur die Themenauswahl von Karin Mioska, die einem sauer aufstößt, sondern es sind auch Formulierungen wie diese.
Sie waren einer der wenigen, die eingeladen waren bei der zweiten Amtseinführung von Donald Trump. Jetzt können wir das Selfie sehen, genau wie Sie ganz stolz sind, dass Sie dabei waren.
Sinngemäß, der kleine Tino Chrupalla ist ganz stolz, dass er in die USA eingeladen wurde. Ganz stolz macht er hier sein Selfie aus dem Stadion. Dieses respektlose Verniedlichen von einem erwachsenen Mann, einem Parteichef, dem Bundessprecher, einem Handwerksmeister, einem Bundespolitiker, dieses wirklich respektlose Auftreten findet man sonst in dieser Form nicht gegenüber anderen Politikern oder Gästen in ihrem Format. Als nächstes kommt meine persönliche Paradedisziplin, weil ich mich da sehr, sehr intensiv mit beschäftigt habe. Es geht um ICE, es geht um die Abschiebungen in Minneapolis. Und hier kann man sehen, dass Tino Chrupalla die Rolle von Mioska übernimmt. Er ordnet das Ganze ein. Er spricht davon, dass es die Behörde seit Jahrzehnten gibt, ja, seit den Anschlägen in den USA, Anfang der 2000er Jahre. Und schon immer abgeschoben wurde und dabei auch schon immer mal Menschen ums Leben gekommen sind.
Diese Behörde, die es ja seit den Terroranschlägen 2003 gibt.
Die gibt es lange.
Ja, und ja, dass jedes Jahr Menschen auch in Obhut oder beziehungsweise auch in Gewahrsam dort zu Tode gekommen sind. Auch das gehört so weit dazu. Also es ist also nicht erst durch Donald Trump diese Todesfälle gegeben hat. Gleichwohl muss man natürlich diese Fälle ablehnen und auch kritisieren, wenn diese Übergriffe stattgefunden haben. Es wird aufgeklärt und ich denke, diejenigen Personen werden dafür auch bestraft.
Keine Sendung des öffentlich-rechtlichen Rundfunks darf es natürlich ohne Hitler, Nazi oder eben einen Gestapo-Vergleich geben. Mit diesem hier habe aber auch ich nicht gerechnet.
Es gibt einen sehr berühmten Podcaster in den USA. Das ist einer der berühmtesten und wichtigsten Trump-Unterstützer. Joe Rogan heißt der. Und der hat diese Methoden, die jetzt sehr umstritten sind in den USA, nämlich die Tötungen, die erschossenen US-Bürger in Minneapolis, mit den Methoden der Gestapo verglichen. Würden Sie ihm zustimmen?
Also nochmal, das ist seine Meinung. Ich vergleiche jetzt nicht SA-Methoden mit Dingen, die in den USA vonstatten gehen. Wenn das der Podcaster so macht, ist das seine Meinung. Es ist wirklich nicht in meiner Aufgabe, das zu vergleichen. Also das mache ich nicht.
Sie sagen, das kommt eben mal vor.
Nochmal, das wird aufgeklärt und diejenigen werden bestraft. Ich denke, damit ist doch Aussage genug gemacht, bevor ich hier wieder Vergleiche anführe, die ich meiner Meinung nach ein bisschen sehr weit hergeholt führe. Die Gestapo hat wesentlich größere Verbrechen begangen, als dass man das in dieser Art vergleichen kann.
Karin Mioska hält plötzlich die Meinung eines der weltweit größten Podcasters, Joe Rogan, für relevant genug, um es hier anzubringen. Er hat mehr oder weniger die ICE-Behörde mit der Gestapo verglichen. Was sie aber nicht erwähnt, ist, dass Joe Rogan nur wenige Tage später zurückgerudert ist in Teilen und sich für die Arbeit der Behörde ausgesprochen hat und pro ICE argumentiert hat. In der Sendung thematisiert Rogan dann, dass ja niemand darüber sprechen würde, wie viele tausende Kriminelle bereits aus dem Land abgeschoben wurden oder deportiert wurden. Wenn man die Öffentlich-Rechtlichen schaut, dann wird Deportation, also Deportation, im Englischen nicht mit Abschiebung übersetzt. Genauso wie bei Felix Mannerschack, der anscheinend kein gutes Englisch spricht. Oder auch einige deutsche Medien von Illegal Aliens, also den illegalen Außerirdischen, gesprochen haben, wenn es einfach nur die englische Bezeichnung, Übersetzung für illegale Ausländer im Land ist. Und das hat diese Formulierung hat Joe Biden benutzt, die Formulierung hat auch einen Barack Obama benutzt. Aber jetzt plötzlich unter Trump ist Illegal Alien, übersetzt man das mit den Außerirdischen. Dasselbe gilt übrigens für Deportation, für Deportation. Es gibt kein anderes Wort für Abschiebung in den USA. Und wer das mit Deportationen übersetzt und gleichsetzt, der will ganz bewusst Parallelen zur NS-Zeit ziehen. Und das ist eigentlich ziemlich offensichtlich. Für mich auf jeden Fall, für manch anderen nicht. Die lassen sich davon beeinflussen. Sehen in Trump den neuen Hitler mit seiner Diktatur, was ja auch Strack-Zimmermann bei Lanz wieder runtergebetet hat. Die USA wären schon längst eine Diktatur. Was die Frau auch manchmal für einen Schwachsinn von sich gibt, das ist wirklich für mich unfassbar, auch dass ein Markus Lanz da nicht rigoroser gegen vorgeht. Ja, im folgenden Teil geht es dann um Russland. Und Chrupalla spricht hier richtigerweise die NATO-Osterweiterung an und da merkt man schon, wie sich bei Mioska die Nackenhaare aufstellen.
Aber wir sollten immer auch nach den Ursachen forschen, warum, wieso, weshalb. Das ist ein Stück weit die NATO-Osterweiterung und natürlich auch die Androhung von Zelensky auf der Münchner Sicherheitskonferenz, atomar sich zu bewaffnen. Das muss man einfach auch mit in diese Genese mit einziehen.
Noch einmal, da muss ich einmal die Fakten sagen. Sie kennen auch die NATO-Russland-Akte von 1997. Da hat Russland zugesichert, keine Vetorechte auf neue Mitgliedsländer der NATO zu haben. Und Sie wissen auch, dass alle neuen Mitgliedsländer souverän und freiwillig in die NATO, in dieses Bündnis eingetreten sind. Genauso wie zuletzt Finnland und Schweden.
Man muss keine 2000 Jahre, so wie Putin das getan hat im Gespräch mit Tucker Carlson, in der Geschichte zurückgehen, um festzustellen, dass der Konflikt zwischen Russland und der Ukraine oder auch der Ostukraine und der Krim lange vor dem jetzigen Krieg mit Russland oder der Krieg von Russland initiiert in der Ukraine, dass das lange davor begann.
Aus Angst vor Russland.
Das ist,
und,
das,
was
das
Finnland, da, und was Sie da erzählen, ist reine Kreml-Propaganda.
Nein. Frau Mioska,
das ist das Narrativ des
Sie,
Kreml.
Das ist eine Diskussion, wenn Sie anfangen mit Kreml-Propaganda, dann wollen Sie eigentlich die Fakten und auch meine Argumente überhaupt nicht mehr hören. Das ist eine einfache Unterstellung. Ja, weil ich Ihnen ganz ehrlich sage, erstens, man kann man nicht freiwillig einfach in die NATO eintreten. Das bedarf der Zustimmung
aller. Gezwungen.
Es bedarf der
das
Zustimmung.
Das war deren eigener Wunsch. Das
ja,
wissen Sie
jetzt genau. Lassen Sie mich aber auch ausreden. Es bedarf aller Zustimmung aller Mitgliedstaaten der NATO. Deutschland hat immer sich gegen einen Eintritt der Ukraine in die NATO ausgesprochen.
Mioska unterstellt Tino Chrupalla an dieser Stelle sogar Kreml-Propaganda. Auch hält sie ihm vor, dass er bitte bei den Fakten bleiben soll. Und das finde ich doch von ihr an dieser Stelle besonders ironisch. Ich habe für Sie, Frau Mioska, einen weiteren spannenden Fakt. Und zwar eine Sendung der Tagesthemen aus dem Jahr 2014. Ratet mal, wer die Sendung damals moderiert hat und wer da noch ganz differenziert auf die Lage in der Ostukraine geschaut hat.
Guten Abend, meine Damen und Herren. Am Tag 2 nach dem Umsturz in der Ukraine versucht der russische Präsident Putin, das Land auf seinem Weg Richtung Westen auszubremsen. Unsere Tagesthemen. Einspruch. Russland kritisiert Revolution in der Ukraine scharf. Und von Kiew gehen wir direkt in den Osten des Landes, nach Charkiw, 500 Kilometer östlich von Kiew, in eine traditionell Janukowitsch-treue Region. Dort steht für uns Birgit Firnig. Birgit, die Menschen in Charkiw standen immer mehrheitlich hinter dem Präsidenten. Beginnt sich jetzt auch dort der Wind zu drehen, jetzt da Janukowitsch weg ist? Nun ist die Ukraine ja ohnehin schon ein gespaltenes Land. Der Westen ist seit Jahrhunderten Europa zugewandt. Doch die russischsprachigen Ostgebiete, dort, wo sich Bodenschätze und Schwerindustrie befinden, orientieren sich seit jeher an Russland. Die Krim, die immer schon russisch war, hat der einstige Kreml-Herrscher Khrushchev der Ukraine zwar mal geschenkt, aber Präsident Putin wird alles dafür tun, um dieses Geschenk nicht ganz aus der Hand zu geben. Golinej Atay sagt warum und zeigt die heutigen Reaktionen aus Russland.
Zwei Präsidenten, eine Geschichte. Vor einem halben Jahr auf der Krim. Der russische und der ukrainische Staatschef feiern die slawische Blutsbande, die ihre Länder zusammenhalte. Und sie führen ihre Kriegsschiffe vor. Die Krim ist Stützpunkt der russischen Schwarzmeerflotte. Nicht nur das. Mehr als 1 Million Russischstämmige leben hier. Janukowitsch hatte zuletzt die Präsenz der russischen Flotte verlängert. Sie sei Symbol der Bruderschaft, sagte er. Die Krim in diesen Tagen. Wütende ethnische Russen greifen Maidan-Sympathisanten an, beschimpfen und bespucken sie. Angetrieben von der Angst, ihren autonomen Status zu verlieren oder von den neuen Machthabern in Kiew vertrieben, oder ukrainisiert zu werden. Eine ukrainische Nationalität existiert doch gar nicht. Die haben sich die Feinde Russlands ausgedacht. Wir sind alle Russen. Das russische Fernsehen zeigt, wie die Sondereinheiten der Polizei auf der Krim wie Helden empfangen werden. Während Kiew tote Regierungsgegner betrauert, gedenken sie hier der gefallenen Polizisten. Sie sind unsere Brüder. Sie sind die besten Kämpfer. Ein russisches Fahnenmeer in Sevastopol, der Hauptstadt der Krim. Im Augenblick wartet Russland, aber wir hoffen, dass Russland nicht passiv bleibt, wenn es hier zu einem Krieg kommt. Würde Russland seine Interessen hier auch militärisch schützen? Nur im Extremfall, meint ein Kreml-naher Beobachter. Eine militärische Intervention wäre dann möglich, wenn völlig radikale nationalistische Kräfte in Kiew an die Macht kämen. Also nicht Julia Timoschenko, sondern Leute, die die Krim ukrainisieren wollen. Russlands wirtschaftlicher Einflussbereich, Russlands militärische Pufferzone, Stück für Stück hat die Großmacht ihre Einflusssphäre verloren, an die EU, an die NATO. Welche geostrategischen Folgen hat die Revolution in der Ukraine? Russland wird sehr aufmerksam verfolgen, ob die Ukraine dabei bleibt, sich nicht der NATO anzuschließen. Das letzte Mal, als die Ukraine in die NATO wollte, verschlechterten sich unsere Beziehungen rapide.
Aber nicht nur bei ihrer Russland-Ukraine-Einordnung hat Mioska eine 180-Grad-Wende hingelegt, 360 Grad, wenn wir Frau Baerbock fragen würden. Es geht auch um das Thema der Corona-Politik. Tino Chrupalla sagt, dass er der Bundesregierung nicht vertraut. Selbst wenn sie sagen, dass keine Kinder, also unsere Kinder, künftige Soldaten, die mittels Wehrpflicht zur Bundeswehr geholt werden sollen, nicht in den Krieg in die Ukraine ziehen sollen, dann vertraut er der Regierung nicht. Ja? Er misstraut ihnen. Die Begründung dafür, das hat die Regierung in der Vergangenheit häufiger bewiesen, dass man ihnen nicht vertrauen kann, nämlich in der Corona-Zeit. Und dann sagt Karin Mioska das hier.
In der Corona-Zeit wurden Rechte jedes Einzelnen immer abgewogen gegen das Allgemeinwohl.
Sie sagt tatsächlich, dass während Corona die Rechte des Einzelnen immer abgewogen wurden gegen die Rechte der Allgemeinheit. Und dass die Regierung hier zum Teil dreist gelogen hat, also man angekündigt hat, ob das jetzt die Impfpflicht war oder dass die Regierung demnächst verkündet, dass es schärfere Maßnahmen geben wird und so weiter. Ja, Grundrechtseinschränkungen, die übrigens damals nachweislich man es nachweislich hätte besser wissen müssen, weil andere Länder es eben schon vorgemacht haben, hat man sich trotzdem dafür entschieden. Und was man ja auch weiß durch die RKI-Files, die RKI-Daten, die bekannt gemacht wurden, die Behauptung, man hätte sich immer auf die Wissenschaft gestützt und berufen, war auch eine dreiste Lüge, weil wir wissen, das RKI hat etwas anderes empfohlen, als Karl Lauterbach dann letztlich verkündete, der Bevölkerung gegenüber mitgeteilt hat und dass man auch beim RKI darüber durchaus verwundert war, was der Minister gesagt hat. Dasselbe gilt übrigens auch noch für die Aussagen von Jens Spahn und die Pandemie der Ungeimpften, die es übrigens nie gab. Dann wird es aber besonders dreist von Karin Mioska und das ist ein Punkt, den bisher irgendwie noch niemand aufgegriffen hat. Sie stellt die Behauptung hier auf, dass auch im Verteidigungsfall, ganz wichtig, Verteidigungsfall, Wehrdienstleistende nicht an die Front geschickt werden dürfen. Das sei von Chrupalla hier eine dreiste Lüge.
Wir möchten einfach in diesen Krieg nicht verwickelt sein.
In der
sein.
Verfassung steht, dass Wehrdienstleistende im Verteidigungsfall werden in die Logistik geschickt oder in den Heimatschutz, aber nicht an die Front. Das betrifft Berufs- und Zeitsoldaten. Es ist einfach nicht richtig, was Sie hier behaupten.
Eine Lüge, die bisher, also von Mioska übrigens, eine Lüge, die bisher kein einziger Faktencheck irgendwie widerlegt hat. Im Verteidigungsfall greift Artikel 12a des Grundgesetzes. Da können nicht nur alle Wehrdienstleistenden, sondern alle Männer ab 18 Jahren eingezogen werden und dann eben auch an die Front geschickt werden. Frau Mioska, ganz kurz zur Erklärung. Der Sinn einer Wehrpflicht ist es doch, oder eines Wehrdienstes, wie auch immer ausgestaltet, dass das als Vorbereitung auf den Ernstfall dienen soll. Sprich, wenn es zum großen vaterländischen Krieg kommt, gegen wen auch immer am Ende. Sie glauben wahrscheinlich Putin. Vielleicht hoffen sie es auch ein Stück weit, ich weiß es nicht. Dann haben diejenigen, die ihren freiwilligen Wehrdienst oder Wehrpflicht oder wie auch immer schon geleistet haben, ja bereits eine militärische Grundausbildung genossen, auf die sie dann aufbauen können. Ja? Die können dann zumindest in Teilen schon mit einer Waffe oder anderem militärischen Gerät umgehen und direkt an die Front geschickt werden. Alle anderen, die dann erst noch eingezogen werden, bekommen, so wie auch in der Ukraine oder auch in Teilen von Russland, einen Crashkurs und werden dann an der Front lediglich verheizt. Auch der NDR-Faktencheck zu der Sendung greift diese Aussage von ihr nicht auf. Ist ja die Frage, warum nicht, ja? Karin Mioska sagt, in unserer Verfassung würde drinstehen, dass Wehrdienstleistende im Verteidigungsfall nicht an die Front geschickt werden, sondern lediglich im Inland, beim Heimatschutz oder in der Logistik eingesetzt würden. Und das steht nirgendwo so in der Verfassung. Ich habe auch mit dem Verfassungsrechtler Ulrich Vosgerau über das Thema gesprochen. Und auch er sagt, er hat das in der Sendung anscheinend irgendwie überhört. Oder die meisten haben es wohlwollend zugunsten von Karin Mioska ausgelegt. Dann, wenn wir über die Auslandseinsätze, die regulären Auslandseinsätze der Bundeswehr sprechen, dann ist es dort tatsächlich so, dass erst einmal die Wehrdienstleistenden nicht dazu verpflichtet werden können, an solchen Kampfeinsätzen teilzunehmen. Aber Mioska spricht ja explizit vom Verteidigungsfall und das ist halt einfach eine dreiste Lüge. Mittlerweile habe ich tatsächlich eine Antwort von der NDR-Pressestelle erhalten zu meiner Frage nach der Aussage von Mioska, dass im Verteidigungsfall auch Wehrdienstleistende an die Front geschickt werden können. Und man ist natürlich der Frage ausgewichen. Ich möchte euch dennoch die Antwort einmal hier vorlesen. In der Mail heißt es dann, sehr geehrter von Morgenstern, danke für Ihre Anfrage, die wir wie folgt beantworten. In der Karin-Mioska-Sendung vom 8. Februar wurde ein Social-Media-Post der AfD eingeblendet, in dem Bundeskanzler Friedrich Merz zusammen mit Jugendlichen gezeigt wird. Der Post enthielt die Aussage, Merz will dich in die Ukraine schicken, wir nicht. Im Zusammenhang mit dieser Einblendung sagte Karin-Mioska ab Sendeminute 27.09, Wehrdienstleistende dürfen gar nicht in den Auslandseinsatz geschickt werden. In der Verfassung steht, dass Wehrdienstleistende auch im Verteidigungsfall, die werden in die Logistik geschickt, aber nicht an die Front. Das betrifft Berufs- und Zeitsoldaten. Und die Aussage ist wie folgt begründet. Die Aussage ist übrigens falsch. Im Verteidigungsfall wird jeder Soldat bei der Bundeswehr, egal ob gerade erst 18 und eingezogen, egal ob Wehrdienstleistender, Wehrpflichtiger, egal ob Zeit- oder Berufssoldat, überall hingeschickt und eingesetzt, da wo er gebraucht wird. So, dass auf irgendeine Art von Soldat, wie er denn mal zur Bundeswehr kam, Rücksicht genommen wird, das ist einfach völliger Unsinn und das stimmt schlicht und ergreifend nicht. Aber ich bin auf die Begründung gespannt. Nach § 4 Soldatengesetz ist der Einsatz ins Ausland grundsätzlich für Berufs- und Zeitsoldaten vorgesehen. Mir geht's um die Passage mit dem Verteidigungsfall, aber vielleicht kommen wir darauf noch. Wehrpflichtige sind dem gesetzlichen Leitbild nach primär für Aufgaben im Inland vorgesehen, etwa für Katastrophenschutz und andere Unterstützungsaufgaben. Ein Auslandseinsatz von Wehrpflichtigen ist nur unter extrem restriktiven Bedingungen denkbar. Dies setzt regelmäßig das Vorliegen außergewöhnlicher verfassungsrechtlicher Konstellationen voraus, insbesondere die Ausrufung des Verteidigungsfalls gemäß Artikel 115a Grundgesetz, der festgestellt wird, wenn das Bundesgebiet mit Waffengewalt angegriffen wird oder ein solcher Angriff unmittelbar droht. Selbst im Verteidigungsfall können Wehrpflichtige nur mobilisiert werden, wenn die gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind. Weitere Einsätze ins Ausland bedürfen in der Regel einer ausdrücklichen Zustimmung des Bundestages und sind an enge Rahmenbedingungen gebunden. Für den klassischen Auslandseinsatz, danach habe ich übrigens nie gefragt, aber ist egal. Für den klassischen Auslandseinsatz wie etwa eine Sicherungstruppe in der Ukraine können Wehrdienstleistende nur eingesetzt werden, wenn sie mindestens 12 Monate vorher gedient haben und sich schriftlich dazu bereit erklärt haben. Eine kleine Ergänzung zu dem letzten Teil aus der Antwort auf meine Presseanfrage. Sie schreiben, der dritte Satz des Artikels 12a erlaubt Wehrpflichtigen im Verteidigungsfall lediglich Verpflichtung zu zivilen Dienstleistungen für Zwecke der Verteidigung, einschließlich des Schutzes der Zivilbevölkerung. Der vorletzte Satz, der ist spannend. Sie behaupten, dass im dritten Satz des Artikels 12a im Grundgesetz stehen würde, dass Wehrpflichtige eben zusammengefasst nicht zum Dienst an der Front herangezogen werden dürfen. In Absatz 3 bzw. in Satz 3 von Artikel 12a steht aber geschrieben, dass es dabei um Wehrpflichtige geht, die nicht zu einem Dienst nach Absatz 1 oder 2 herangezogen sind. Also sprich, falls irgendjemand bei der Heranziehung für die Wehrpflicht oder für den Wehrdienst in dem Fall durch das Raster 1 oder 2 durchfällt oder quasi nicht zu dieser Gruppe dazugehört. Das heißt, das sind dann Personen, die eben nicht bei der Bundeswehr jetzt an der Waffe und so weiter ausgebildet werden, sondern alle übrigen, die es noch gibt, die dürfen dann nicht zum Dienst an der Waffe und so weiter herangezogen werden, sondern lediglich für die Punkte, die eben in Satz 3 drinstehen. Das heißt, dieser Satz, den der NDR hier beschreibt, das ist einfach inhaltlich falsch. Darauf habe ich Sie auch hingewiesen in einer Antwort-Mail. Ich bin gespannt, ob da dazu etwas zurückkommen wird oder nicht. Und das ist anscheinend auch der Irrglaube, dem Karin Mioska aufgesessen ist, indem sie sagt, Wehrdienstleistende dürften selbst im Verteidigungsfall nicht an die Front geschickt werden. Das ist eine Falschbehauptung. Ich habe den NDR auch aufgefordert, das Ganze in dem Faktencheck einmal zu ergänzen. Und das kann natürlich passieren, dass das jemand liest, auch wie in meinem Fall jetzt beispielsweise, als juristische Laie und das Ganze dann nicht richtig deutet. Ich habe mich da sehr intensiv mit beschäftigt, habe auch mit Juristen darüber gesprochen und die Interpretation sowohl von der Pressestelle als auch von Karin Mioska zu diesem Artikel, zu diesem Absatz im Grundgesetz ist schlicht und ergreifend falsch und damit hat sie eine Falschbehauptung in der Sendung aufgestellt. Das ist jetzt alles drumherum geredet, dass Mioska im Prinzip Unrecht damit hat, dass im Verteidigungsfall Wehrdienstleistende nicht an die Front geschickt werden können. Das gibt das Grundgesetz nicht her. So, Punkt. Darüber habe ich mit Juristen gesprochen, mit aktiven Bundeswehrangehörigen, die auch in diesem Bereich durchaus versiert sind. Und wenn wir uns mal losgelöst von der rechtlichen verschriftlichten Regelung mal kurz davon so ein bisschen zurück in die Realität begeben. Wer glaubt denn im Ernsthaft, dass im Verteidigungs-, im Kriegsfall nicht jeder, der wie auch immer geartet dann bei der Bundeswehr landet und dem eine Waffe in die Hand gedrückt wird, tatsächlich dort eingesetzt wird, wo er gebraucht wird. Der Rest, ja, im Friedensfall oder wenn wir von regulären Auslandseinsätzen sprechen, dann hat Mioska recht mit dem, was sie sagt. Im Verteidigungsfall sieht die Sache aber nochmal ganz anders aus. Dann geht es um die Friedenssicherung, um die Absicherung des Friedens in der Ukraine. Karin Mioska behauptet, dass die Bundesregierung ja, nie in Erwägung gezogen hätte, Friedenstruppen, also Bundeswehrsoldaten, in die Ukraine zu entsenden.
Und weil Friedrich
also wissen Sie, über Werbung kann man, Geschmacklosigkeit kann man ja nun, können wir eine ganze Sendung diskutieren, was alles geschmacklos ist und was nicht geschmacklos ist.
Und es widerspricht nochmal allen
Fakten.
Niemand in der Bundesregierung hat jemals gesagt, dass Soldaten auch nichts zu einer etwaigen Absicherung eines etwaigen Friedens in die Ukraine geschickt werden.
Aber natürlich. Redet doch davon schon.
Es war immer nur die Rede NATO-Staaten stationiert.
Nee. Also man redet schon von Friedenstruppen in die Ukraine, die man eventuell entsenden will.
Die Franzosen und die
Briten. Moment mal. Auch im Bundestag gibt es schon einige Politiker, die das auch in Erwägung gezogen haben.
Aber diese Bundesregierung hat das nie in Erwägung gezogen.
Frau Mioska, abwarten. Ich hoffe, Sie haben recht. Kann ich Ihnen nur sagen.
Ein Beitrag auf der Seite der Tagesschau vom 6. Januar. Bundeswehr soll Waffenstillstand mit absichern. Die Sicherheitsgarantien für die Ukraine werden immer konkreter. Neben politischen und rechtlichen Zusagen geht es auch um militärisches Engagement, an dem sich laut Kanzler Merz auch Deutschland beteiligen will. Deutschland steht laut Bundeskanzler Friedrich Merz für eine militärische Absicherung eines möglichen Waffenstillstands in der Ukraine bereit. Merz sprach nach einem Treffen der Verbündeten der Ukraine in Paris von einer möglichen Stationierung von Kräften in benachbarten NATO-Staaten der Ukraine, stellte aber zugleich klar, wir schließen dabei grundsätzlich nichts aus. Das heißt ja nicht nur die Bundesregierung, sondern ganz populär unser Kanzler spricht von einer militärischen Absicherung für einen möglichen Waffenstillstand durch die Bundeswehr. Das ist zum Zeitpunkt der Sendung, das war am 8. Februar, gerade einmal einen Monat her. Auch hier kein Faktencheck, keine Einordnung im Nachhinein. Auch hier redet Karin Mioska Unsinn. Ich würde diesen Appell gerne an Frau Mioska richten. Immer schön bei den Fakten bleiben.
Es ist nur wichtig, dass Sie bei den Fakten bleiben. Immer schön bei den Fakten bleiben.
Frau Mioska ist nicht nur respektlos Tino Chrupalla gegenüber, sondern sie will anscheinend auch nicht anerkennen, dass Menschen ihren Dienst für Deutschland geleistet haben, wenn sie keinen Wehrdienst, sondern Wehrersatzdienst, also Zivildienst geleistet haben. Aber auch das lässt Chrupalla hier nicht auf sich sitzen.
Was glauben Sie, wozu lohnt es sich, dieses Land zu verteidigen, obwohl Sie persönlich auch nicht Wehrdienst geleistet haben?
Ich habe Wehrersatzdienst geleistet, das gehört als erstes da zu weit dazu. Also ich habe auch meinen Dienst für dieses Land geleistet.
Wofür
und man sollte,
nee,
Moment, Moment, weil diese Frage in dieser Form entehrt zum Teil auch den Dienst, den ich geleistet habe. Und das muss ich
das
Ihnen sagen.
Das sollte es nicht tun.
Das haben Sie aber mit dieser Frage, weil Sie es eben nicht erwähnt haben, gemacht. Weil auch diejenigen, die in Altenheimen, die in Krankenhäusern ihren Wehrersatzdienst geleistet haben, haben für dieses Land was geleistet.
Kommen wir zu meiner Frage zurück.
Da komme ich.
Lohnt es sich, dieses Land zu verteidigen?
Das Video geht jetzt schon lang genug. Im zweiten Teil der Sendung kommen dann der Chefredakteur von Table Briefings, aber auch die Wirtschaftsweise Veronika Grimm dazu. Und auch da hat man sich dann quasi zusätzliche Munition geholt. Ja, Mioska lädt nochmal nach, um alles abzufeuern auf Tino Chrupalla, was sie hat. Und, das muss man sagen, gelingt ihr erstaunlich schlecht. In einem anderen Format, Medienmagazin Zapp, gab es mal einen Beitrag, in dem darüber gesprochen wurde, wie man am besten mit der AfD umgeht. Und eine Taktik, ja, oder eine der Möglichkeiten, die man im öffentlich-rechtlichen Rundfunk nutzt, ist es, dass den Moderatoren der Sendung ganz gezielt Gäste an die Hand gegeben, zur Seite gestellt werden, die auch gegen die AfD-Politiker in der Sendung aktiv dagegen argumentieren sollen. Das hat man ganz transparent gemacht. Also das, was ohnehin schon jedem Zuschauer immer klar ist, sobald ein AfD-Politiker, und das egal, ob der Rüdiger Lukassen heißt und jetzt bei Markus Lanz gesessen hat, ob das ein Tino Chrupalla bei Karin Mioska ist, ob das eine Beatrix von Storch bei Lanz oder in irgendwelchen anderen Formaten ist oder bei ja, Hart aber fair. Egal wo, immer ist die Auswahl der anderen Gäste so gewählt, dass sich letztlich ein 3, ein 4, ja manchmal sogar ein 5-1 ergibt. Selbst diejenigen, die vermeintlich auf der Seite des AfD-Politikers stehen, wie das dann bei Hart aber fair mit diesen beiden Gegensätzen der Fall ist, selbst die argumentieren gegen die AfD. In allen Formaten holt man sich die Leute dazu.
Um Lügen und Selbstverharmlosung in der Live-Situation besser zu entlarven, sitzen in den Runden weitere Gäste als Hilfe. Bei Maybrit Illner gerät die Runde derart turbulent, dass der Eindruck, alle gegen einen entsteht.
Auf einen letzten Punkt möchte ich gerne eingehen. Und zwar geht es um eine Aussage von Tino Chrupalla gegen Ende oder im zweiten Teil der Sendung, als dann eben die anderen beiden Gäste auch dabei sind. Da spricht er davon, was seiner Meinung nach wichtig ist, um den Wirtschaftsstandort Deutschland zu stärken, weil was aus wirtschaftlicher Sicht sinnvoll wäre, um zu verhindern, dass weitere Unternehmen aus Deutschland abwandern und man eben ja dann die gesamte Wirtschaftskraft verliert. Denn es ist ja schön und gut, wie hier teilweise angesprochen wird, dass Deutschland ein Exportland ist. Wenn aber die Unternehmen, die viel exportieren, auch im Ausland künftig produzieren, dann hat Deutschland am Ende gar nichts mehr davon. Und das liegt unter anderem an den hohen Energiepreisen, an der massiven Bürokratie in Deutschland und so weiter. Und alle hacken auf Tino Chrupalla, nachdem er das gesagt hat, ein.
Ich habe doch nicht gesagt, dass wir uns davor schützen müssen, aber wir müssen als allererstes, und das ist die Aufgabe eines deutschen Politikers, die Rahmenbedingungen im eigenen Land dazu verbessern, dass die Industrie erstens hier bleibt, wir haben immer noch ein Abwanderungsproblem, und dass neue Industrie, dass auch Unternehmen hierher kommen. Und das ist der Punkt, wir haben die höchsten Energiekosten, wir haben die höchste Bürokratie, wir brauchen mittlerweile für eine Bahn, na, lassen Sie mich doch mal ausreden, wir brauchen für eine Bahnstrecke mittlerweile 16, 20 Jahre, in China dauert das eben 2-3 Jahre, wir haben bürokratische Hürden, da kommt kein Unternehmen so freiwillig hierher. Das ist doch der
richtig,
Grund.
Das ist richtig, dass man da Abhilfe schaffen muss, aber das heißt ja nicht, dass man keine Handelsabkommen abschließt, sondern das dass man selber gesagt. Schauen muss, dass man wettbewerbsfähig
diese
wird.
Was jetzt besonders bemerkenswert ist, dass die Expertin, die Wirtschaftsweise Veronika Grimm, wenige Minuten später exakt dasselbe wiederholt, was Chrupalla gesagt hat.
Wir brauchen mittlerweile für eine Bahn, na, lassen Sie mich doch mal ausreden, wir brauchen für eine Bahnstrecke.
Aber eben nicht sich abschottend, sondern im Zusammenspiel mit anderen.
Freihandelsabkommen sind ja deswegen so wichtig und deswegen reden wir auch so viel darüber, weil wir mit Trumps Zollpolitik zumindest konfrontiert sind. Wie hat uns die geschadet? Wenn wir jetzt auf das vergangene Jahr gucken beispielsweise.
All das bedeutet, dass wir in Europa tatsächlich unsere eigenen Rahmenbedingungen stärken müssen, dass wir die Rahmenbedingungen attraktiver machen müssen, Regulierung abbauen, Genehmigungszeiten beschleunigen, auch auf EU-Ebene eben schauen, dass man Freiraum schafft für neue Produkte, die dann, wo Unternehmen auch hier skalieren, weil Unternehmen wandern im Moment oft ab, weil einfach regulatorisch die Skalierung von Produktion im Hightech-Bereich doch schwierig ist. Im Bereich Gentechnik, Biotechnologie, Medizintechnik, all diese Bereiche, da müssen wir besser werden. Da müssen wir eigentlich die Attraktivität für Firmen erhöhen, damit dann auch hier mehr skaliert wird.
Sehen Sie es genauso, weil Sie haben die Zollpolitik von Donald Trumps in Teilen gelobt, haben in Teilen sogar Verständnis für die Zölle gehabt. Sehen Sie das inzwischen anders?
Also erstmal, was Frau Grimm gesagt hat, das habe ich ja gerade vorher gesagt, dass wir erstmal selber wettbewerbsfähig sein müssen, um überhaupt mithalten zu können mit diesen neuen aufstrebenden Mächten wie China, natürlich auch Indien.
Und auch hier sehen wir, da widerspricht niemand. Chrupalla merkt es sogar an. Naja, sie haben jetzt eigentlich nur das wiederholt, was ich gesagt habe. Ich finde, man sieht es auch so ein bisschen an dem irritierten Blick von Karin Mioska, dass auch sie an dieser Stelle nicht so wirklich damit gerechnet hätte. Aber gut, so kann es gehen in dieser Sendung, in diesem Format. Nochmal, mein größten Respekt an Tino Chrupalla, wie er sich hier in dieser Situation in der Sendung geschlagen hat. Teilt mir sehr gerne eure Meinung dazu unten in den Kommentaren mit. Am Ende gerne nochmal der Hinweis auf den heutigen Werbepartner. Und zwar Hörner Schreibwaren aus Dresden, mein aktuelles Lieblingsschreibgerät, dieser schöne Füller hier, schön Morgenstern drauf, ich glaube Times New Roman müsste das sein, aber neben Schreibwaren gibt es dort mittlerweile auch Uhren, die ich jetzt auch täglich trage, meine neue Umhängetragetasche, wo ich meine ganzen Sachen, ob das jetzt Schreibkram oder Blöcke oder eine kleine Actionkamera oder was ich immer unterwegs dabei habe, schaut dort auf jeden Fall gerne vorbei, derzeit gibt es noch einen Valentinstags-Sale. Und mit meinem Code Morgenstern gibt es 10% Rabatt und aktuell nochmal zusätzlich 20% auf das gesamte Sortiment. Schaut dort auf jeden Fall vorbei, Link im angepinnten Kommentar oder in der Beschreibung. Damit unterstützt ihr meine Arbeit hier zusätzlich. Ansonsten Das ist die einfachste Möglichkeit, meine Arbeit hier zu unterstützen, den Kanal zu abonnieren, zu kommentieren, eine Bewertung dazulassen. Und dann sehen wir uns im nächsten ausführlichen Beitrag hier wieder auf dem Kanal. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Ich sage Tschüss und bis dahin macht's gut.